dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Heute gibt's Teil 3 unserer kleinen Serie darüber, wie Atheisten ihren Atheismus verstehen. Und im Fokus steht vor allem der sogenannte neue Atheismus. Kurz zur Erinnerung, der klassische Atheismus negiert einfach die Gottesfrage, einfach gesagt. Aber er trifft keine Aussage über ein bestimmtes Weltbild oder über bestimmte Werte, sondern Atheisten sagen einfach, Götter, nee, glaube ich nicht dran, gibt's nicht. Und der neue Atheismus negiert ebenfalls die Gottesfrage, aber er fügt eigene Werte hinzu. Mit anderen Worten, der neue Atheismus sagt nicht nur, was schlecht ist, sondern auch, was gut ist. Und der neue Atheismus vertritt 4 große Werte, ich zähle sie kurz auf: Säkularismus, also die Trennung von Kirche und Staat, Naturalismus, also dass es keine übernatürlichen Wesen oder Kräfte gibt, egal welche Art, Scientismus, also die Überzeugung, dass die wissenschaftliche Methode und die wissenschaftliche Erkenntnis die einzigen zuverlässigen Quellen der Erkenntnis sind. Und er vertritt den Humanismus, nämlich die Leitidee, dass es allen Menschen besser und so gut wie möglich gehen soll und am besten auch den anderen Spezies. Also der Theismus sorgt sich um das Wohl der Götter und der Humanismus sorgt sich um das Wohl der Menschen. Und das sind die 4 Grundpfeiler des neuen Atheismus: Säkularismus, Naturalismus, Scientismus und Humanismus. Und für jeden dieser Begriffe machen wir eine eigene Sendung und heute geht es also um den dritten, um den Scientismus. Ganz kurz, was ist Scientismus? Scientismus bezeichnet die Überzeugung, dass die Naturwissenschaft nicht nur eine Methode der Erkenntnis ist, sondern der einzig verlässliche Weg, die Welt zu verstehen. Also Scientismus ist die Idee, dass letztlich nur wissenschaftliche Methoden echtes Wissen hervorbringen. Und auf den ersten Blick ist das eine echt radikale Aussage, der selbst Atheisten jetzt nicht sofort zustimmen werden. Man denkt sich irgendwie, Moment mal, kann man das so radikal formulieren? Und deswegen müssen wir darüber reden. Und das mache ich zusammen mit meinen Freunden Viktor, Matthias und Christian. Hallo, ihr Ketzer.
Hallo.
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 So, am Anfang eine ganz kurze Einstiegsrunde. Und zwar, also ich weiß, das ist eine Riesenfrage, aber ist erstmal nur so ein erstes Statement. Würdet ihr so im Großen und Ganzen dem Scientismus zustimmen? Bitte lasst noch was übrig für die spätere Diskussion. Nur kurze Einschätzung. Matthias, du zuerst.
Sagt man, es gibt keine andere verlässliche Methode oder kennen wir keine andere verlässliche Methode? Und um mich nicht angreifbar zu machen, würde ich sagen, wir kennen keine bessere Methode. Wenn du eine hast, zeig sie mir. Könnte ja sein, dass morgen irgendwie sich der Himmel auftut und es reicht einer irgendwie so goldene Tafeln. Da stehen jetzt schlaue Sachen drauf, die sich auch bewahrheiten. Dann müsste man vielleicht sagen, ja gut, es gibt noch andere Erkenntnisse. Aber von denen, die wir bisher kennen, hat sich nur die Wissenschaft behauptet und zwar mit großem Abstand oder sogar alleine. Ich wüsste jetzt auf Anhieb gar nicht, wie man sonst auf, also vielleicht außer Logik, aber das würde ich mal damit zusammenfassen, wie man sonst auf vernünftige Erkenntnis kommen sollte.
Ja, um noch ein bisschen was für nachher übrig zu lassen, ob ich Scientismus gutheiße? Ja.
Das war tatsächlich sehr kurz, vielen Dank.
Die Frage des Scientismus ist sehr umstritten. Das ist eine sehr umstrittene Frage, selbst unter Wissenschaftlern. Insbesondere, weil es hier um das Primat der Naturwissenschaft geht über andere Wissenschaften. Es gibt ja noch die Humanwissenschaften, Soziologie, Philologie, Linguistik und so weiter, die ja nicht zu Naturwissenschaften gehören und die auch Erkenntnisse haben. Ich habe meine private Definition von Scientismus, die ich hier mal mitbringen würde. Und zwar, Scientismus ist die Vorstellung, dass die wissenschaftliche Methode die einzige Möglichkeit ist, verlässlich die Realität zu beschreiben. Nicht unbedingt die Naturwissenschaften, denn es gibt Fragestellungen, die in ihrer Komplexität nicht von Physikern und Chemikern und Mathematikern beschrieben werden können, sondern für die man etwas entspanntere Definitionen braucht, um einen Wahrheitsanspruch eben abzuleiten. Und das sind ja halt diese, im Englischen würde man sagen, Life Science oder die Human Sciences, die abseits der Naturwissenschaft auch Erkenntnisgewinn haben. Und unter diesem Begriff, den ich mir jetzt gerade selbst zusammengezimmert habe und der nicht unbedingt der Begriff ist, den man in der Wissenschaftstheorie unter Scientismus versteht, würde ich schon bejahen, dass Scientismus der einzig verlässliche Weg ist, die Welt zu verstehen, weil der Schwerpunkt dieser wissenschaftlichen Methode darin besteht, uns vor Fehlschlüssen zu bewahren und eine Methode entwickelt haben, mit der wir Fehlschlüsse eben verhindern können. Und ansonsten belügen wir uns selbst und das ist quasi das Schlimmste, was man machen könnte in der Wissenschaft.
Ich würde dem Scientismus zustimmen. Ich lasse mich allerdings auch nicht in so Diskussionen reinquatschen, wo dann irgendwie völlig abstruse Randphänomene irgendwie entlang ausgebreitet werden. Ich habe neulich mal irgendwo gesehen, dass sich Muslime bei Imam TV 4 Stunden lang darüber unterhalten haben, ob man das beweisen kann, dass das moralisch verwerflich ist, mit Toten Sex zu haben. Das ist mir eigentlich so zu blöde. Und deswegen ist das ja irgendwie überblicksartig, was wir hier auch nur machen können. Und ich finde wichtig, dass man immer verankert ist in der Realität. Die Realität lässt sich durch Experimente bewerten. Also man muss versuchen, Experimente so zu konstruieren, dass man nachher sagen kann, dieses ist richtig und dieses ist falsch. Das gelingt nicht immer sofort, da braucht man Geduld. Der Herr Higgs hat ja auch, was weiß ich, 40 Jahre lang warten müssen, bis seine Theorien dann bestätigt wurden über das Higgs-Feld und so weiter. Ne? Aber am Schluss entscheidet das Experiment und auch die Dinge, die so ein bisschen weicher Natur sind, auch Sozialwissenschaften und so weiter, müssen doch trotzdem irgendwie verankert sein in der Realität. Also das kann ja davon nicht abgekoppelt sein. Also deswegen würde ich sagen, das ist eine sehr gute Idee und die lässt auch genug Spielraum für andere Sachen. Wir gehen mal der Reihenfolge nach durch. Die erste Frage, die ich mit euch besprechen möchte, ist Scientismus nicht auch so eine Art Selbstkrönung? Ja, dass sich der neue Diktator, der neue König selbst auf den Thron setzt und jetzt sagt, so, und jetzt pfeifen alle nach unserer Tanze, ne, oder tanzen alle unserer Pfeife. Ist es dann nicht auch irgendwie auch nur eine Ideologie unter vielen und die maßt sich jetzt plötzlich an, sie wäre die zuverlässige Quelle der Erkenntnisse und noch die einzige? Ist es nicht irgendwie genauso anmaßend wie alle anderen Ideologie und kann man sich da überhaupt so sicher sein, dass das geht? Also woher kommt diese Sicherheit?
Also ich würde sagen, das ist keine Ideologie, weil es halt objektiv ist. Das sehen wir daran, jeder kann losgehen, sich jede wissenschaftliche Theorie hernehmen, die Experimente nachvollziehen und kriegt dann ungefähr die gleichen Ergebnisse, je nachdem, wie gut der Versuchsaufbau ist. Und ja, das ist halt insofern einfach was Objektives. Und ja, warum man sich so darauf verlassen kann, ich finde das eigentlich ziemlich selbstevident, wenn man weiß, wie die wissenschaftliche Methode funktioniert. Ich vergleiche das immer gerne mit Evolution, dass die wissenschaftliche Methode, das Prinzip der Evolution, angewendet auf Behauptungen ist. Ja, also Hypothesen aufstellen, das sind die Mutationen und dann Experimente sind die Auslese. Alles, was sich als falsch erweist, wird wieder rausgeworfen. So, und das ist letztlich die wissenschaftliche Methode. Wir schmeißen einfach alles raus, was falsch ist. Und je länger wir das machen, desto sauberer haben wir dann am Ende unsere Wissensbasis. Und das kann ja nur dazu führen, dass wir immer und immer besser werden.
Also die Frage, die Jörn gestellt hat, die zieht ja auf das ab, was ich vorhin sagte. Kann man sagen, das, was wir bisher machen, ist für immer und alle Zeiten das Beste? Könnte man vorsichtig sein? Aber kann man sagen, dass es bisher das Beste ist oder auch das Einzige, was man kennt? Ja, auf jeden Fall, sagst du ja auch, Viktor. Dann muss man sagen, ja, was genau hat denn jetzt jemand, der das anzweifelt, momentan vorzuweisen, was der Wissenschaft ebenbürtig sein sollte?
Man kann ja erstmal alles behaupten. Man muss dann halt gucken, okay, welche dieser Behauptungen stimmen. Du musst ja irgendwie begründen, ob mit Beweisen oder wie auch immer, musst du ja begründen, warum jetzt deine Behauptung wahr ist im Gegensatz zu vielen anderen. Dieser Weg, wie du das beweist, der macht das zur Wissenschaft. Ja, weil zumindest dann die Frage, warum ist denn dieser Weg valide, warum funktioniert das? Zumindest das ist dann schon eine wissenschaftliche Begutachtung. Und wenn es stimmt, wird es ja zur Wissenschaft hinzugenommen.
Da würde ich nur entgegenhalten, du musst ja noch nicht mal den Weg beweisen. Wenn du vorhersagen kannst, dass was passiert, auch wenn du nicht weißt, wieso, wäre das ja auch, soweit nachvollziehbar ist, wäre das ja auch schon ein Teil von Wissenschaft. Also musst entweder die Vorhersage machen oder du musst den Mechanismus beschreiben. Oder beides, das ist natürlich am besten.
Ich will an der Stelle zwei Sachen nochmal genau trennen. Hier hat es auch einer unserer Zuhörer gesagt, Scientismus ist nicht alltagstauglich und hier, wie wurde auch eben gesagt, woher will man wissen, dass Wissenschaft alles ist, also die Wirklichkeit ist. Das sind zwei Sachen, die eigentlich nicht das ist, worüber wir reden. Denn wenn wir darum reden, ist das, wie wir herausfinden, ob irgendwas, was in der Wirklichkeit passiert, jetzt eine richtige Aussage ist oder eine falsche Aussage. Wenn ich jetzt hier schnell entscheiden muss, ob ich auf der Kreuzung links oder rechts fahre mit meinem Auto, dann werde ich nicht ein paar Paper lesen, sondern werde ich spontan eine Entscheidung treffen, die möglicherweise falsch ist, aber die sich geboten ist an der Stelle, weil ich den Verkehr nicht aufhalten will. Das ist also, es ist nicht die Methode, um in der Realität dauernd Entscheidungen zu treffen, auch nicht alles, was wir machen, ist wissenschaftlich geprägt und so weiter. Sondern es geht darum, ein Modell der Wirklichkeit zu überprüfen und zu schauen, was jetzt wirklich der Fall ist oder nicht. Und um zu verstehen, warum der wissenschaftliche Ansatz besser ist als alles andere, müssen wir uns alles andere erstmal anschauen. Und traditionell ist der Wissensaufbau, den wir bis jetzt hatten, ist erstens durch eigene Beobachtung. Also man sieht irgendwas und sagt, okay, das muss so sein, weil ich es gesehen habe. Da gibt es viele Beispiele, dass man in die Irre gehen kann und dann falsche Korrelationen mit Implikationen verwechselt oder dass man irgendeiner Halluzination oder einer Fata Morgana aufliegt. Das ist sozusagen ein Problem, das man hat in der eigenen Wahrnehmung. Und die zweite Methode, mit der man Wissen vermittelt hat und erzeugt hat, war dieses Meister-Schüler-Prinzip. Das heißt, man hat Eltern, die einem das erzählen. Die Babys kommen mit dem Storch zum Beispiel und das erzählt man dann seinen eigenen Kindern und so geht das, wird es tradiert. Und das führt dann irgendwann dazu, dass man es aufschreibt und in einem großen, alten, dicken Buch drin ist und dann muss man alles glauben, was in dem Buch drin sind. Auch das ist sozusagen eine vorangegangene Methode, Wissen weiterzugeben. Die wissenschaftliche Methode ist aber die Methode, jemand stellt eine These aus und diese muss dann quasi in dem Peer-Review-Prozess gegenseitig dann bewertet werden. Auch das ist eine Neuerung. Und die Erfahrung zeigt jetzt, dass diese Methode den anderen überlegen ist und zu besseren und schnelleren Ergebnissen führt, als wenn wir einfach nur glauben, was wir wahrnehmen zu scheinen oder alte Bücher oder alte Leute fragen. Und das ist das, was der Vorrang ist, der Scientismus in der Beschreibung der Wirklichkeit.
Wenn man so eine Aussage hat und man kann sie wissenschaftlich nicht beweisen, dann kann man sie aber auch auf keinem anderen Weg beweisen, ne? Weil der Beweisweg wiederum dann zur Wissenschaft würde damit. Ne? Und selbst wenn jetzt die Wolken sich öffnen und da eine Riesenhand goldene Tafeln herunterreicht, selbst wenn die uns wahre Aussagen gibt, ist es für uns ja nicht nachvollziehbar, ob die wahr ist. Dann haben wir keinen Grund, das zu glauben. Also auch wenn dieser Gott uns dann sagt, er ist unfehlbar. Ja, woher soll er das wissen? Das kann er gar nicht wissen. Kein System kann sein eigenes Entscheidungsproblem lösen.
Jedes nicht-triviale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Das ist der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz.
Es geht ja um die Frage, ist der Scientismus selbst eine Ideologie? Und Ideologien definieren sich über Inhalte. Und sie sind dann auch oft der Realität so ein bisschen enthoben. Ja, also den Kommunismus kümmert es jetzt nicht darum, ob jetzt das wirklich funktioniert oder, also das sind so eigene abgeschlossene Dinge. Aber der wesentliche Punkt sind Inhalte. Aber die Wissenschaft hat keine Inhalte, sondern sie unterwirft sich dem, was halt die Beweise hergeben und was sie vorfinden. Und wenn das in einer ganz anderen Richtung plötzlich zu finden ist, als man anfangs dachte, dann ist es so. Niemand hat sich die Quantenphysik gewünscht. Und trotzdem musste sich die Gesellschaft dem irgendwann unterwerfen. Und das ist ihre große Stärke und der Unterschied zu Ideologien. Man fängt nicht erstmal an, sich die Sache auszudenken und dann erfindet man Ausreden, wenn es nicht klappt, sondern man ist eben offen für das, was man vorfindet. Und dann, Wissenschaft muss nicht alles wissen, um sich auf den Thron setzen zu können. Das ist gar nicht erforderlich. Es muss nur die beste Methode sein. Und das, glaube ich, kann man relativ schnell erreichen, wenn man sich die anderen angebotenen Methoden mal anschaut, was die überhaupt zustande gebracht haben. Nämlich buchstäblich überhaupt gar nichts bei der Theologie. Kein einziges Krümelchen. Und der dritte Punkt schließt an Viktor. Ich würde das anders formulieren mit dem Beweisweg. Ich sage mir immer, sinnvolle Behauptungen sind jene, die nur zusammen mit dem Beweisweg vorgetragen werden können. Also wenn eine Behauptung so ist, dass sie ihren Sinn erst dadurch bekommt, dass der Beweisweg mitgeliefert wird, dann ist das eine sinnvolle Aussage. Aber wenn du sagst, ja, Gott meint dieses, weiß auch nicht, ist so, dann ist das wenig ergiebig in der Frage, ob das wirklich wahr ist. Es gehört immer der Beweisweg dazu und das entlarvt auch so diese Falschheit und Untauglichkeit der theistischen Methode. Ich gehe mal ins nächste kleine Kapitelchen, und zwar auch sehr umstritten: Kann Wissenschaft Werte begründen? Ist ja oft so eine Fangfrage, die uns so ein bisschen präsentiert wird, immer mit so, da scheidet ihr jetzt dran, ne? Und ist auch irgendwie schwierig zu beantworten. Also niemand bestreitet ja moralische Werte und auch vielleicht sogar moralische Erkenntnisse. Das ist nicht alles nur beliebig, würde ich mal sagen. Aber wieso kann man dann behaupten, allein die Naturwissenschaft führe da jetzt zu Erkenntnissen? Gibt es da nicht auch andere Systeme, moralische Systeme, Matthias?
Also die Wissenschaft soll ja Wissen schaffen und zwar die Realität beschreiben. Und da würde ich auch, sagen wir, soziales Verhalten oder so zuzählen, in dem Sinne, dass es beschrieben wird. Aber ethische Werte sind ja jetzt in dem Sinne nicht objektiv oder so. Da kannst du ja nicht sagen, das ist der Wert, sondern die werden ja ausgehandelt. Und wenn jetzt hier Kakerlaken, das sind ja wohl die widerstandsfähigsten Lebewesen, ja auch noch einen Atomkrieg überleben würden, man könnte ja quasi denken, Gott hätte die Welt nur für Kakerlaken als Krönung der Schöpfung gemacht, dann würden die vielleicht andere ethische Systeme haben und ich würde hier mit meiner Sprühdose immer der große Bösewicht sein. Das ist was ganz anderes und ich vermute, dass die Frage danach überhaupt erst dadurch kommt, dass Leute denken, dass es ethische Gesetze genauso Naturgesetze seien wie Naturgesetze. Die denken, objektiv ist das so, du darfst jetzt keine Leute umbringen oder darfst nicht schwul sein oder was weiß ich, keine Abtreibung vornehmen. Und wenn man das natürlich nicht erkennt, dass das zwei völlig unterschiedliche Kategorien sind, dann denkt man vielleicht, die Wissenschaft bringt einen hier nur so halb weit, aber das ist eine runde Sache und braucht man fürs Leben halt noch andere Dinge. Deswegen brauchen wir auch noch den Humanismus und nicht nur den Scientismus.
Ich möchte noch einen dritten Aspekt hier reinbringen. Und zwar, Wissenschaft ist ja Erkenntnisgewinn, aber nicht unbedingt Veränderung der Welt. Und wenn wir Naturwissenschaftler versuchen, irgendwas in der Welt zu verändern, dann wird man zum, Achtung, Vorsicht, Schimpfwort, Ingenieur. Also wie zum Beispiel in der Informatik gibt es quasi, wir können einen Doktor der Ingenieurwissenschaften vergeben und einen Doktor der Naturwissenschaften. Und der Unterschied ist einfach der, die Naturwissenschaftler versuchen halt einen Erkenntnisgewinn zu kriegen und Ingenieure, die bauen was. Die bauen Computer, die machen Hardware, die machen Software und so weiter. Und wenn man jetzt fragt, was heißt Werte begründen, dann ist es ja so, viele sehen ja hier sozusagen Wissenschaft als Theologieersatz, was es nicht ist. Theologie ist was ganz anderes. Jedenfalls könnte man jetzt sagen, okay, sind wir jetzt Werteingenieure oder sind wir Wertewissenschaftler, die sagen, es gibt bestimmte Werte, die zur Diskussion stehen und wie können wir die jetzt quasi unter den Gegebenheiten, die wir haben, wissenschaftlich begründen, warum jetzt wir als menschliche Spezie diese Werte haben und für wichtig erachten. Aber man kann auch sagen, okay, ich bin ein Sozialingenieur, der sagt, ich werde jetzt hier Werte begründen im Sinne von bauen und dann der Gesellschaft dann diese Werte geben, damit die besonders gut funktioniert. Dann bin ich ein Sozialingenieur, der sozusagen Werte damit begründet, dass eine Gesellschaft sehr gut damit funktionieren könnte. Das jetzt, um das Ganze zu komplizieren, Ingenieure verwenden die wissenschaftliche Methode, um nachzuweisen, dass das, was sie bauen, auch hält. Früher war das so, dass Ingenieure einfach eine Kathedrale hingestellt hat und dann hat man Glück gehabt und die bleibt stehen. Viele sind eingestürzt, da geht man heutzutage auch nicht mehr rein, weil die eingestürzt sind. Ne? Aber heutzutage kann man eben ausrechnen, ob die stehen bleibt oder nicht. Das heißt, wenn Ingenieure wissen wollen, ob das auch funktioniert, müssen sie auf die wissenschaftliche Methode zurückgreifen. Und ich weiß, das ist jetzt schon extreme Haarspalterei, die ich hier mache, aber es geht ja hier darum, Sachen eben zu klären und zu sagen, ob das funktioniert. Wir können von der Wissenschaft nicht erwarten, dass sie Sachen baut. Dafür gibt es Ingenieure.
Ja, für mich ist diese Frage nach Werten auch so ein religiöser Rückzugskampf. Auf ganz vielen Feldern haben die Religionen schon verloren, ne? Und das ist jetzt eine der Felder, wo sie sich noch dran klammern und sagen, ah, wir sind die Sinnwissenschaft und wir fragen nach dem Warum und die Wissenschaft, die fragt nur nach dem Wie. Und ich sag mal so, auf kosmischer Ebene ist die Erde so ein kleiner Fussel im ganzen Universum, dass das völlig egal ist, was wir hier machen. Aber trotzdem wollen wir natürlich jeder für sich irgendwie ein gutes Leben haben und haben dafür ganz gute Vereinbarungen getroffen, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen und verletzen und bestehlen und so, damit das halt funktioniert. Wir machen das, damit es für alle okay ist. Im Grunde kategorischer Imperativ.
Also ich fand das, was Christian gesagt hat, sehr gut. nämlich dass er gerade zwischen Wissenschaftlern und Ingenieuren teilt und die Werte oder Ethik wäre dann so eine Art Social Engineering.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich es als Wissenschaft bezeichnen würde, aber man kann ja durchaus wissenschaftlich vorgehen. Also letztlich, was wir machen, ist ja so eine evolutionäre Optimierung. In verschiedenen Ländern probiert man verschiedene Sachen aus. In den USA beispielsweise darfst du alles sagen, darfst Nazi-Symbole haben, darfst Waffen besitzen. Und in anderen Ländern macht man das anders. Und dann gucken die Leute, okay, bewährt sich das nicht? Und auf diese Weise hat man Beobachtungen von verschiedenen Ansätzen, ethischen Ansätzen, wenn man so nennen will, ob dann da Ethik sein will, oder so gesellschaftlichen Ansätzen. Und dann kann man nachher gucken, ja, wie schon Paulus, glaube ich, sagte, prüfet alle, aber das Gute behaltet. Und auf diese Weise wurstelt man sich so weiter durch Beobachtung und Bewertung. Ein zielorientiertes und evidenzbasiertes Vorgehen.
Es haben ja schon viele Leute versucht, die Moral und moralische Entscheidungen mit der Wissenschaft irgendwie in Einklang zu bringen. Und ich finde relativ überzeugend, muss jetzt nicht jedes Detail sein, was Sam Harris dazu sagt. Er kennt sicherlich sein Konzept The Moral Landscape, ne, die moralische Landschaft, wo er sagt, das ist also wie so ein Ozean, ne, mit verschiedenen großen Erhebungen und kleinen Wellen und großen Wellen und so weiter. Ne, wo findet man Leid? Ne, großes Leid, kleines Leid und so weiter. Und je nachdem, ob man sich links, rechts, oben, unten irgendwie bewegt, findet man eben mehr oder weniger Leid. Und was man da jetzt genau findet, also an welcher Stelle man ist, das kann einem die Wissenschaft sagen. Also beispielsweise, wenn ich weiß, dass Tiere Leid empfinden oder zum Beispiel auch kein Leid empfinden oder dass Pflanzen kein Leid empfinden oder dass bestimmte Tiere sehr viel Angst haben oder andere gar nicht. Das kann doch mein Verhalten beeinflussen, wie ich die verwende oder gar nicht verwende. Also beispielsweise, wenn du ein Pferd so behandeln würdest wie eine Kuh, da kommst du ins Gefängnis. Da frage ich mich, wieso? Da stimmt doch was nicht. Ja? Und insofern richte ich schon auch mein Verhalten darauf aus. Und das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Also ich finde, das ist das sicherste Fundament, das ich habe. Man muss erstmal wissen, was ist jetzt überhaupt in der Welt? Woraus besteht die? Was ist hier überhaupt los? Und dann kann ich mir überlegen, und erst dann kann ich mir überlegen, was mache ich denn damit? Und das muss ich immer noch machen. Das wird mir die Wissenschaft nicht sagen. Aber es gibt doch eine deutliche Richtung irgendwie. Ne? Also ob mir das Leid eines getöteten Tieres dann egal ist und so, das ist dann meine Sache. Ne? Aber dass es Leid empfindet, daran herrscht dann gar kein Zweifel mehr. Das ist dann jedenfalls geklärt. Das finde ich ganz hilfreich, ehrlich gesagt. Und ein Pfarrer kann mir das nicht sagen. Und ich habe noch eine lustige Frage für euch, liebe Ketzer, aber da müsst ihr euch ganz kurz fassen, aber das muss ja rein. Was mit der Atombombe? Wird doch immer gesagt, ja, und wenn die Wissenschaftler nicht gebremst werden durch so andere Sachen, dann bauen die Atombomben und denen ist völlig wurscht, was damit passiert und so weiter. Da könnt ihr sehen, das Ganze taugt nichts. Was sagt ihr dazu, Christian?
Atombombe, ich hab ja Oppenheimer gesehen, den Film, und ich hatte den Eindruck, das war dem Oppenheimer nicht egal. Was passiert mit der, zumindest in dem Film nicht. Und man weiß auch, den Oppenheimer als Wissenschaftler hat das ganz schön zugesetzt, als er gesehen hat, dass diese Bombe denn eingesetzt worden ist. Und man kann schon sagen, dass für den Physikern, die Bombe gebaut haben und daran geforscht haben, die hatten ein ganz, ganz großes ethisches Problem mit dieser Bombe. Und zwar ein größeres als die Politiker, die es eingesetzt haben. Und das ist auch interessant, dass sozusagen, wenn wir mal anschauen, wo ethische Maßstäbe vorhanden sind, dass Wissenschaftler da nicht ganz, ganz hinten sind als die bösen Wissenschaftler. Im Gegenteil, die Wissenschaftler auf der Welt haben gerade bei solchen Entwicklungen immer die Vorfront der ethischen Debatte und der Skrupel geführt. Also insofern taugt das irgendwie nicht.
Es gibt einfach Punkte, die sind wie ein Dilemma. Es gibt keine gute Möglichkeit. Beispielsweise hätte man Auschwitz durch Fliegerbomben bombardieren sollen und auslöschen. Da gab es ja also viele Diskussionen, wo sich dann auch die Insassen, die es überlebt haben, gemeldet haben. Und viele haben dann gesagt, ja, man hätte es auslöschen sollen, auch mit mir als Insassen drin. Und ich weiß nicht, ob ich dem so zugestimmt hätte, aber vermutlich hätte ich mich da auch angeschlossen. Oder was macht man? Ein aktuelleres Beispiel, wenn man weiß, ein Flugzeug wurde gekapert von Terroristen und ist auf dem Weg irgendwie in ein anderes Hochhaus zu stürzen oder in eine Stadt irgendwie da Riesenschäden anzurichten und Tote zu verursachen, darf das abgeschossen werden. Und da haben sich auch die Gerichte mit beschäftigt. Also manche Sachen sind einfach scheiße, man kann sie nicht besser machen. Und dann muss man einfach gucken, was sagt einem die Wissenschaft, was sind vermutlich die Konsequenzen, und die Entscheidung muss man dann irgendwie anhand anderer Kriterien oder mit diesen Kriterien, aber es sind nicht diese Kriterien alleine, so muss man sie dann treffen. Matthias.
Du brauchst Kriterien, genau. Da musst du Sachen gewichten. Das hat jetzt mit der Wissenschaft erstmal nichts zu tun. Aber die Wissenschaft ist natürlich, so viel wie es geht, muss man natürlich die Realität erkennen. Und da muss man sagen, wo will ich hin? Wie schätze ich vielleicht bestimmte Sachen ein? Also man kann jetzt nicht allein mit der Wissenschaft quasi zur Entscheidung kommen. Man braucht schon mehr, aber das ist ja kein Nachteil der Wissenschaft.
Aber ich meine, letztlich kann man sich doch mindestens auf das einigen, dass es hier um rationale Abwägungen gibt, auch bei großer Not. Und bei großen Verlusten und Schäden, die man vielleicht erreichen wird, gerade dann, finde ich, sollte man rational denken und nicht nur emotional und dann vielleicht noch einen größeren Schaden irgendwie verursachen. Ich gehe mal in das nächste Segment, und zwar, was ist mit Geisteswissenschaften? Also das ist auch wieder ein sehr großes Fass und wir haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit in diesem Segment. Wir wollen ja eigentlich durch die Naturwissenschaften nicht die Sozialwissenschaften völlig abwatschen. Da hat ja der Christian schon einiges dazu gesagt. Mich umtreibt vor allem die Frage, also ich gebe die Frage mal frei, ihr könnt gerne dazu ein Statement abgeben, aber mein größtes Interesse ist irgendwie die Philosophie. Gehört die Philosophie zu den Geisteswissenschaften oder ist die mittlerweile mehr oder weniger überholt worden durch andere Disziplinen weitgehend? Als Methode der Welterkenntnis, Viktor.
Ja, da antworte ich ein ganz klares Jein. Ich mag Philosophie, ne? Ich beschäftige mich auch gern so mit diversen philosophischen Aussagen. Aber ich sage immer gerne, die Logik ist Philosophie minus Bullshit. Ja, und Logik ist für mich halt auch einfach die Basis der Wissenschaft an sich.
Ich würde sogar mit Viktor sagen, es kommt mir so vor, als sei dort drin Logik und Bullshit. Vieles, was man so hört, kommt mir vor wie so eine Art säkulare Theologie, ne? Also von der Methode her so ein bisschen Schwurbel, Schwurbel. Ich will ja niemandem Unrecht tun, aber das Kriterium, das ich jetzt für jemanden, der so da planlos ist wie ich, der das anlegen könnte, wäre ja, was hat die Philosophie denn, so wie die Römer, jemals für uns getan? Könnte jetzt mir jemand sagen, wo die Philosophie die Menschheit weitergebracht hat? Würde mich mal interessieren.
Ja. Wisst ihr da was? Also die Philosophie ist die Kunst des rechten Argumentierens, dass man die Disziplin hat, klar zu denken, Prämissen abzusichern, Denkregeln richtig zu wählen, das auch zu beweisen, dass sie richtig sind, dann zu gucken, ob sie richtig angewendet wurden, die Schlussfolgerungen zu prüfen, wenn es mehrere gibt, zu klären.
Oh, das wäre doch Logik.
Ja, also die Anwendung von Logik ist praktisch eine geistige Disziplin, die praktisch die Idee hat, wenn wir die Begriffe richtig haben und die Syntax, mit der wir dann mit diesen Begriffen umgehen, wenn wir die auch richtig haben, dann kommen wir zu korrekten Schlüssen. Und zumindest mal erkennen wir, wenn wir irgendwie im Graben landen, ne? Wenn das von vornherein irgendwelche Denkfehler sind, irgendwelche Non-Sequiturs, ne? So Fehlschlüsse und so. Das finde ich schon nützlich. Auf der anderen Seite hätte natürlich die Philosophie so als Armchair-Science, so am grünen Tisch, die Quantenphysik nie rausgefunden und wie die unsere Welt irgendwie beschaffen ist. Da ist die Philosophie einfach nicht geeignet, nicht mächtig genug. Die Welt ist anders, als wir sie sich uns vorstellen können, und deswegen klappt auch die Philosophie irgendwie nicht richtig. Also das der erste Punkt. Und der zweite Punkt ganz kurz: Die Philosophie hat leider auch in der Geschichte sich vor den Karren der Theologie spannen lassen und hat dadurch viel Geschwurbel und so weiter, der also zu einem großen Aufstieg und zu großem Renommee verschaffen. Und deswegen ist mir also die Philosophie in höchstem Maße suspekt. Ich bedanke mich für die Lehre der geistigen Disziplin sozusagen, aber ansonsten kann sich mir ein Buckel runterrutschen.
Ja, guck mal, meine Frage war ja jetzt, wie hat die Philosophie die Menschheit vorangebracht? Und das, was du sagst, das würde ich jetzt mal so unter Logik abhaken. Und wir hatten ja gesagt, Logik und Bullshit. Logik, dafür brauche ich auch keine Philosophiebücher zu lesen. Also nach wie vor, was hat die Philosophie jemals für uns getan?
Ja, aber zum Beispiel, wenn ich also einen der Beiträge vom Ketzer-Podcast, die ich mir also auf langen Radstrecken immer wieder anhöre, sind diese Spezialsendungen mit Andreas Edmüller. Zum Beispiel, Matthias, was du mit ihm gemacht hast, die 5 Gottesbeweise von diesem Feser. ja, wo der Ed Müller dann irgendwie sagt, welche gedanklichen Fehlschlüsse da drin sind und wie man das genau, dieses Durcheinander genau klar ordnet und dann da Klarheit gewinnt. Und das finde ich wirklich nützlich. Also mir hat das was genützt.
Das wäre aber wieder A, Logik und B, die Widerlegung von Feser würde ich jetzt nicht als großen Beitrag zur menschlichen Zivilisation bezeichnen.
Ein Philosoph, das ist ja ein Philosophia, ne, ein Freund der Wahrheit. Wie ich ja gesagt habe, Logik ist Philosophie minus Bullshit. Und die Sachen, die wir als Bullshit erkennen, muss dann ein Freund der Wahrheit ja auch dann verwerfen. Ne? Und das heißt, ein intellektuell redlicher Philosoph ist halt jemand, der den ganzen Bullshit wegwirft und damit bei der Logik landet. Also ich bleibe bei meiner Aussage, dass Logiker die wahren Philosophen sind. Auch wenn die Philosophie einem ganz interessante Probleme vorsetzen kann, ne? Wie das Trolley-Problem oder für den Utilitarismus dieses Sheriffs-Beispiel. Da kann man mal drüber nachdenken und ja auch erkennen, dass es manchmal auch einfach keine gute, richtige Lösung gibt.
Ich bin auch ein großer Kritiker der Philosophie, aber bei so viel Kritik, die ich hier höre, muss ich, glaube ich, auch mal eine Lanze für Sie brechen. Denn Philosophie ist ja furchtbar alt und zwar so alt, dass sie älter ist als die Wissenschaft. Philosophie hat angefangen, als dieses Schüler-Lehrer-Prinzip noch galt und war ein Wegbereiter für die moderne Wissenschaft, wie wir sie heute kennen. Und sie kann deswegen, die Ursprünge der Philosophie kann man nicht messen mit der modernen Wissenschaft und dem Wissenschaftsbetrieb, den wir ja heute kennen. Das geht einfach nicht, weil die einfach so schrecklich alt ist. Und viele, viele vernünftige und tolle Sachen wie zum Beispiel Atomismus oder Atheismus sind Sachen, die Philosophen gedacht haben und veröffentlicht haben. Das Problem ist nicht die Philosophie der Antike, wo das quasi auch sozusagen der einzige Podium war, wo man Wissenschaft machen konnte und wo dann wissenschaftliche Ideen sind. Das war alles Philosophie. Wir vergeben in Deutschland immer noch, im englischen Bereich wird immer noch der Doktor der Philosophie für fast alle Wissenschaften vergeben. Also von Mathematik zu Physik oder sonst was. Das ist alles PhD, der Doktor der Philosophie. In Deutschland wird das genauer unterteilt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, was das Problem der Philosophie ist, nicht die Geschichte, sondern die Weigerung, sich von den Teilen zu verabschieden, die nachweislich falsch sind und nicht funktionieren. Ich habe den Eindruck, dass wenn man Philosophie studiert, dass man die Geschichte der Philosophie studiert und nicht die Philosophie. Und das ist dann halt irgendwann einmal, muss man nicht mehr darüber diskutieren, wie viel Englein auf einer Nadelspitze sind, was die Philosophie des Sophismus ist, sondern man kann sagen, das ist Quatsch. In der Mathematik werden ja auch nicht Sachen gelehrt, die falsch sind, sondern man hat die aussortiert und gesagt, okay, wir wissen, das funktioniert nicht, das ist nicht richtig. Das heißt, man kann der Philosophie vorwerfen, dass sie von ihren ganzen guten und tollen Ansätzen, die sie früher hatten, noch die schlechten dazu mischen und dann ein Philosophiestudent erstmal 4 Jahre lang alles lernt, alles zusammengemischt hat, alles gleichwertig und unbewertet bleiben. Und dann muss man sich nicht wundern, dass die Philosophie letztendlich keine richtige Botschaft hat, weil alles wahr ist und alles falsch und alles gleichwertig und viele schöne Ansätze hat und man hat das Gefühl, da wird einfach nur geredet. Und das ist die Kritik und Lob der Philosophie zugleich und wir können zum nächsten Thema gehen.
Ja, was heißt zum nächsten Thema? Wir kommen zu einem Fazit, aber ich schmuggle noch so eine kleine Extrafrage noch rein. Vielleicht könnt ihr die mit reinbringen und zwar wird jetzt der einzelne Mensch, Achtung, emotionales Thema hier, ne? Wird der einzelne Mensch nicht völlig entmachtet, wenn jetzt nur noch die Wissenschaftler sagen dürfen, was die ganze Scheiße hier überhaupt soll? Hat da nicht jeder Mensch auch ein Recht, sich seinen eigenen Schmarrn zusammenzufaseln und da seinen Frieden irgendwie zu finden? Ist das nicht auch irgendwie grausig? Ist das nicht eine kalte, grausige Weltsicht, wenn es heißt, nur noch die Wissenschaft und du musst das und das studiert haben, sonst halt die Fresse? Ist das nicht irgendwie auch doof?
Das ist für mich wieder so eine Frage von jemandem, der es nicht richtig verstanden hat. Also jetzt nicht, du Jörn, du willst ja hier nur so provozieren, nehme ich an. Also ich setze mal voraus, dass die Wissenschaftler sich auch nur zu Sachen äußern, also in wissenschaftlich äußern und jetzt nicht in politischer Hinsicht oder ethischer Hinsicht oder so. Und dann sind sie ja praktisch nur die Sprecher der Realität. Und ja, wenn du meinst, du musst dich nicht nach der Realität richten oder du findest die betrüblich, dann ist das dein, also jetzt nicht dein Problem, Jörn. An der Realität kannst du halt nichts rütteln. Vorhin sagte schon jemand, Jörn, bei deinen ganzen Beispielen da abschießen eines Passagierflugzeug, weil es aufs Stadion fällt. Ja, das ist zwar scheiße, aber man muss sich dann mit der Scheißwelt arrangieren. Das ist immer noch das Beste, was man machen kann.
Ja, die haben natürlich auf jeden Fall das Recht, jede noch so dämliche Meinung zu haben. Aber in der Kommunikation, und ich finde das gerade in der heutigen Welt mit sozialen Medien schwierig, in der Kommunikation, finde ich, muss man dann doch zumindest die intellektuelle Redlichkeit haben, zu sagen, dies und das meine ich nur. Ne? Und gerade in so religiösen Diskussionen ist halt sehr viel, dass Leute Sachen als Tatsachen behaupten, obwohl das nur ihre Meinung ist oder nur... Also für diese überhaupt keine Belege haben, ne? Und dann sagen die das aber so, als wäre das irgendwie ein wissenschaftliches Fakt. Die behaupten halt auch oft, das wäre irgendwie wissenschaftlich belegt und so, ne? Und da finde ich, ist es halt nicht mehr redlich. Aber gut, das ist eine andere philosophische Frage.
Im Zuge der allgemeinen Entwicklung hat sich in der Wissenschaft ja auch eine sehr große Spezialisierung durchgesetzt. Das heißt, Wissenschaftler können eigentlich nur noch Aussagen zu ganz kleinen Spezialthemen sagen. Und wenn man Wissenschaftler in Sendungen einlädt oder irgendwas sagen, dann muss man immer ganz genau hinhören, ob das ihr Spezialthema ist. Nun, mein Spezialthema, auf dem ich forsche und veröffentliche, ist nicht Religion. Das heißt, alles, was ich hier sage, ist definitiv unwissenschaftlich, denn ich bin kein Experte auf dem Gebiet, sondern ich bin halt Informatiker. Und deswegen wird man mich vielleicht nur befugt hören, wenn es um meine Forschungsthemen geht und wo ich da eben veröffentlicht habe. So gesehen könnte man sich fragen, wenn man, und das wäre natürlich für mich eine sehr schöne Voraussetzung, man sind nur noch Wissenschaftler, dürfen irgendwas sagen, aber dann ist man letztendlich... hat man nur für jeden Bereich eine ganz kleine Menge von Leuten, die überhaupt was zu sagen haben. Denn die anderen sind ja nicht als Wissenschaftler auf diesem Teilgebiet unterwegs. Und das zeigt ja auch, was dieses Missverständnis ist. Man muss ja, das ganze Leben muss man Entscheidungen treffen. Was mache ich jetzt? Was koche ich jetzt? Wo esse ich jetzt? Wohin fahre ich? Und so weiter. Viele Entscheidungen, wo man auf keinen Fall ein Experte ist. Insbesondere Politiker müssen das machen. Man kann also nicht hoffen, dass man einen Wissenschaftler zum Politiker macht und es gibt keine Generalwissenschaftler mehr, die auf allen Gebieten gleich ausgewiesen sind und die Experten sind. Also ist Wissenschaft eine Möglichkeit, Erkenntnisgewinn zu machen. Aber wenn wir Entscheidungen treffen müssen, dann ist es schön, auf die zurückzugreifen und deren Erkenntnisse einzusetzen. Aber es gibt eben nicht die Leute, die alles wissen. Die Leute, die alles wissen, nennen wir Theologen. Und wir wissen, dass sie gar nicht alles wissen, sondern nur lügen. Ja, die Hochstapler, Betrüger, Verkäufer, das sind Leute, die alle Antworten haben. Und die machen auch gute politische Karriere, wie wir jetzt sehen gerade. Wissenschaftler sind eigentlich, mich ausgenommen offensichtlich, Leute, die sich in der Öffentlichkeit wissenschaftlich nur zu ihrem Spezialgebiet äußern können. Und deswegen... ist es auch so schwierig, dann einen Wissenschaftler dann festzunageln, ja, ist es denn wirklich so oder so? Ne? Dass dann einen sagen so, die anderen so, und die Mehrheit sagt das und das. Die sind dann auch vorsichtig. Auch das ist etwas, was in der Öffentlichkeit dann eben nicht kommt. Und das macht es auch für viele Leute so schwierig, zu sagen, die Wissenschaft ist die Methode, das zu kriegen. Weil die Wissenschaftler eben halt auch nicht so marktschreierlich auftreten mit ihrem Kram. Sondern die wirken halt letztendlich in jeder Community und im Hintergrund. Insofern ist im Wissenschaft der Scientismus auch keine Gefahr für die Welt. Denn die Wissenschaftler werden nicht herkommen und die Weltherrschaft übernehmen wollen. Die wollen einfach nur wissen, verdammt nochmal, was ist denn hier los? Wie funktioniert das? Warum ist das so, wie es ist? Was ist denn da für Kräfte dahinter? Das ist das, was uns interessiert. Und deswegen muss man auch keine Angst haben vom Scientismus.
Angst, ja, das ist ja auch etwas, was die Wissenschaft irgendwie so ein bisschen zurückdrängt. Zumindest die unbegründete Angst. Manchmal ist ja auch gut, man hat irgendwie Angst, aber so das Unbegründete, das hat uns die Wissenschaft genommen. Und wo die Angst zur Seite geräumt wird, da ist Raum für die Liebe. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet:
Die Kirche sagt, du sollst deinen Nachbarn lieben. Ich bin überzeugt, dass sie meinen Nachbarn nicht kennt.
Sir Peter Ustinov. Er lebte von 1921 bis 2004. Er war Schriftsteller, Schauspieler, Geschichtenerzähler, UNICEF-Botschafter, religiöser Skeptiker und Humanist. Und das war die 166. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein. Zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns. Die Artikel von awq.de, Answers Without Questions.de, sehr empfehlenswert. Der Podcast von Man glaubt es nicht, unsere Freunde auf der anderen Seite des Zauns, hallo. Dann aus Österreich Radio Artikan, ne, so wie Atheismus, Artikan. Und den YouTube-Kanal von Atheismus TV und neuerdings Neuer Atheismus TV. Beides sehr unterhaltsam, man braucht allerdings viel Zeit. Diese Adressen und weitere Empfehlungen, übrigens auch Bücher, findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss.
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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.